Ich möchte kurz erklären, warum wir hier zu viert, also mit vier Parteien sitzen, nicht mit ursprünglich fünf. Wir hatten eigentlich fünf eingeladen. Heute Nachmittag kam die Nachricht vom Vertreter von der CDU, und zwar war das Carsten Surer von der LSU, das ist der stellvertretende Bundesvorsitzende. Er musste leider absagen wegen eines Arbeitstermins. Es tut ihm sehr leid, und genau, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Also wir sind einfach
sehr bedauert.
Genau.
Sondern wenn das im Innenministerium die Blockade ist, muss man auch mit den Innenpolitikern reden und vor allen Dingen mit der Fraktion, die hier nicht ist, weil die wird vermutlich in der nächsten Regierung auf jeden Fall sein. Ich habe gehört, Angela Merkel soll das Amt des Vizekanzlerin schon angeboten bekommen haben von Martin Schulz. Vielleicht gibt es auch eine andere Kombination, wo die CDU in der Regierung bleibt. Also mit denen muss man rechnen, umso ärgerlich ist es. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, da wiederholt sich die Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung von vor 10 Jahren. Da sind sie auch immer nicht erschienen. Ja, das ist auch eine Form der Missachtung, die größte Fraktion, die es immer nicht schafft, irgendjemanden zu schicken. Aber wenn die nicht herkommen, müssen wir hingehen. Ansonsten wird sich da nichts ändern.
Also wir brauchen einfach auch wieder einen größeren Blick, weil die Umsetzung dieser Forderungen, die jetzt hier drin sind, verlange ich einfach auch, dass das mal bis zu Ende gedacht wird. Wir haben ja schon mit der Frage bei Intersexuellen schon, dass kein Geschlechtseintrag mehr erfolgen muss bei Geburt eines intersexuellen Kindes. Aber weitergedacht wurde das nicht. Also wenn ein Vater oder Mutter mit dem intersexuellen Kind zum Arzt geht, kommt trotzdem das Computerprogramm männlich oder weiblich. Und solche Sachen, also wenn wir gesetzliche Änderungen endlich durchkriegen, müssen die aber auch zu Ende gedacht werden. Das halte ich für was ganz Wesentliches. Und ich glaube, die Umsetzung der Forderungen von Transmenschen ist ein wesentlicher Schritt dahingehend, dass es eigentlich dann nicht mehr von Interesse ist, welchem Geschlecht man sich zuordnet oder zugeordnet wird, sondern dass es wirklich dann ein richtiger, wichtiger Schritt zur Überwindung dieser also Zweigeschlechtlichkeit in der Gesellschaft. Dann interessiert es auch nicht, dann kann es nicht zu Zwangsouting kommen und so weiter, weil es wirklich was Nebensächliches ist. Der Mensch, die Person ist interessant und nicht die Zuordnung zu einem Geschlecht. Das halte ich eigentlich für ganz wesentlich. Und ich habe vorhin auf der Herfahrt von Leipzig ja hier einen Artikel gelesen in der FAZ, Gesichtserkennung, und 75% Zuordnung schon kann ein Gesichtserkennungsprogramm machen der geschlechtlichen Identität von Menschen. Wozu denn so etwas?
Bei dieser Frage nicht binär, ich denke, wegen der Quote wird man das gegenwärtig nicht durchsetzen, weil wir sozusagen im fortschrittlichen Lager und in der Emanzipationsbewegung ein Stück weiter einen Widerspruch haben, solange eben die Gleichstellung von Frauen nicht in allen Bereichen durchgesetzt ist und man das Instrument der Feststellung braucht, um die Ungleichheit zu überwinden. Im Prinzip muss sich da die Verheißung der Kategorie Geschlecht erfüllen, damit man sie endgültig das Geschlecht als Kategorie dekonstruieren kann. Deshalb wird man ein anderes Vehikel brauchen, und ich sehe kein Problem, warum man das nicht das Gleiche macht, was man bei der Geburt von intersexuellen Kindern jetzt gemacht hat, dass man sagt, man kann den Geschlechtseintrag einfach weglassen oder von mir aus, und das wäre aber eine Frage ins Publikum und in die Organisation, gibt es vielleicht die Notwendigkeit einer respektvolleren Bezeichnung als einfach das Leerlassen eines Kastens? Das will ich für andere nicht entscheiden. Ich kann sagen, wie mir sich das anfühlen würde, aber ich bin nicht betroffen, und deshalb will ich die Antwort darauf den Menschen überlassen, die das dann als ihren Geschlechtseintrag hätten.
In den Wahlprüfsteinen steht ja zum Beispiel auch drin, es sollte quasi alles, also sollte entfernen, nicht mehr Männer, nicht mehr Weiblein. Und es sollten keine Zahlen und keine Statistiken geben. Und da wäre ich ja schon die Erste, die aus der Sicht der Frauengleichstellungs- und Genderpolitikerin heraus sagt, nee, will ich nicht, weil ich dann ja überhaupt nicht mehr feststellen kann, also auch, wo sind Frauen gegenüber Männern also diskriminiert. Also das wäre zum Beispiel so ein Punkt nur über meine Leiche. Also auch, wo dann, also wo man sauber dann kommunizieren müsste, warum man das eine unterstützen kann und das andere aber trotzdem als Forderung auch aufrechterhält.
Es ist völlig logisch, dass kein Eintrag in einer Kategorie letztendlich trotzdem ein Status in der Kategorie ist, nämlich keinen Buchstaben zu führen. Und in diesem Sinne ist das dann auch ein Geschlecht, im personenstandsrechtlichen Begriff von Geschlecht. Und wer da eine andere Rechtsauffassung vertritt, der will eine andere Rechtsauffassung vertreten. Und das ist schon offensichtlich, dass es Artikel 3 widrig ist, nachdem man jetzt nicht mehr mit dem Institutionsbegriff der Ehe von 1949 argumentieren kann. Denn es ist gar nicht begründbar, wie das eine Rechtslage sein kann, die rechtmäßig wäre. Und da wir uns im öffentlichen Recht befinden, Behörden sind verpflichtet, notfalls die Verfassung unmittelbar auszulegen, auch wenn der Wortlaut im Gesetz mal der Verfassung nicht entspricht.
Ich finde, dass zu der zweiten Frage Umgang mit Minderjährigen, also finde ich besonders wichtig, die Frage auch des Selbstbestimmungsrechts, ob man wie man in die Pubertät eintritt und ob Kinder die Pubertät erst in Geschlechtsrichtung durchlaufen müssen, die sie eigentlich nicht wollen. Und das, finde ich, ist ein schwieriges Thema, aber nicht unlösbar. Es muss unbedingt immer im Einzelfall, also wirklich sichergestellt sein, und dafür braucht es klare Regelungen.
Ja, ich meine, das Problem im deutschen Gesundheitswesen ist, dass ja der Gesundheitsförderungsaspekt immer noch unterbelichtet ist. Da wird ja immer noch von pathologischen Zuständen ausgegangen. Es ist ja genau das, was wir im Umgang mit Transsexualität eigentlich überwinden wollen. Und deswegen müssen wir auch sehen, dass in der Therapie darauf hingewirkt wird, was auch immer da therapiert werden soll. Ich meine jetzt Therapie als medizinische Anwendung. Ja, also nicht Psychotherapie oder so etwas. Aber wir müssen ja einen Aspekt sehen. Und das betrifft ja Trans- wie Homosexuelle, dass die Gefährdung des Lebens durch die Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit aufgrund des Drucks, der da entsteht, der Leidensdruck heißt das ja dann immer, natürlich erheblich ist und insofern auch entsprechende Maßnahmen ergriffen werden sollen, um da buchstäblich Leben zu retten.
Es ist völlig logisch, dass kein Eintrag in einer Kategorie letztendlich trotzdem ein Status in der Kategorie ist, nämlich keinen Buchstaben zu führen. Und in diesem Sinne ist das dann auch ein Geschlecht, im personenstandsrechtlichen Begriff von Geschlecht. Und wer da eine andere Rechtsauffassung vertritt, der will eine andere Rechtsauffassung vertreten. Und das ist schon offensichtlich, dass es Artikel 3 widrig ist, nachdem man jetzt nicht mehr mit dem Institutionsbegriff der Ehe von 1949 argumentieren kann. Denn es ist gar nicht begründbar, wie das eine Rechtslage sein kann, die rechtmäßig wäre. Und da wir uns im öffentlichen Recht befinden, Behörden sind verpflichtet, notfalls die Verfassung unmittelbar auszulegen, auch wenn der Wortlaut im Gesetz mal der Verfassung nicht entspricht.
Ich glaube aber, der Gesetzgeber ist in der Pflicht und Politik ist einfach in der Pflicht, auch bestimmte Dinge voranzutreiben, indem man eben nicht auf die Mehrheit hört, in jeder Stelle, sondern durchaus auch mal Flöcke einsetzt und sagt, das sind Rechte, die müssen wir umsetzen, auch wenn sie vielleicht noch nicht von allen verstanden werden, dass das ein Unrecht ist. Also deshalb muss das unbedingt gemacht werden. Und zum Geschlechtseintrag habe ich mich schon geäußert. Also da sollten wir tatsächlich immer jetzt weiter überlegen, männlich, weiblich und intersexuell und transsexuell oder kann man darauf auch verzichten. Also ich meine, mein Personalausweis steht heute nicht mehr, ich weiß ja nicht, die Anzahl der Kinder. Vor 20 Jahren stand das noch drin. Andere Sachen wurden auch weggelassen. Warum brauchen wir den Geschlechtseintrag noch?
Es hat am Justizministerium eine Arbeitsgruppe gegeben zur Reform des Abstammungsrechts. Und die haben einen Bericht rausgegeben, der jetzt vor einigen Wochen erst veröffentlicht worden ist. Und da sind meiner Meinung nach nicht alle Fälle von Transmenschen oder nicht-binären Menschen, die Eltern werden, angemessen berücksichtigt. Deswegen spreche ich jetzt an. In diesem Bericht wird von der zweiten und ersten Elternstelle geredet. Die erste Elternstelle ist die Person, die das Kind austrägt. Die zweite Elternstelle ist die Person, die das Kind auch mit verantwortet. Bei der zweiten Elternstelle ist es tatsächlich egal, welches Geschlecht die Person hat. Das wird also nicht binären und intersexuellen und Transfrauen sehr zugutekommen. Die erste Elternstelle ist nach wie vor gekoppelt an die rechtliche Mutterschaft. Und das ist natürlich jetzt für Transmänner nicht unbedingt hilfreich. Also was wir zusätzlich brauchen, ist, dass im BGB im Paragraph 1591 drinsteht, wo bisher nur steht, Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat, dass da einfach ergänzt wird, Elternteil eines Kindes ist die Person, die es geboren hat. Das wäre für uns sehr hilfreich. Im Moment ist es so, dass alle, die seit 2011 mit Personenstandsänderung Kinder bekommen haben, gerichtliche Verfahren haben bei den Amtsgerichten. Und für die Richterinnen und Richter wäre das sehr hilfreich, wenn da in Zukunft auch ein klares Statement immer zugesetzt wird, dass das dringend notwendig ist, dass das BGB in dieser Hinsicht erweitert wird.
Danke.
Also ich würde mir wünschen, dass bei der Interpretation von Rechten das Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt und nicht mehr irgendwelche übergeordneten staatlichen Interessen, die von Dritten, die damit gar nichts zu tun haben, interpretiert werden. Was ich damit sagen will, ist, dass getreu dem Wort aus dem Drama Der Hauptmann von Köpenick, erst kommt die Wanz, dann kommt die Wanzenordnung, erst der Mensch kommt und dann die Menschenordnung und dann entsprechende Gesetze auch zur Umsetzung. Ich weiß, das ist eine furchtbar naive Ansicht, weil ich Historiker und kein Jurist bin, was ich nicht als Nachteil im Leben empfinde. Aber ich weiß, dass Juristen vielfach Probleme erkennen, die der normale Betrachter im Umgang möglicherweise so nicht sieht und sich leider auch dann erst bewusst macht, wenn Juristen darüber beginnen zu streiten. Aber ich bin da ganz bei Volker Beck, wer das falsch interpretiert, was da steht im bürgerlichen Gesetzbuch, eine Ehe ist zwischen gleichen und unterschiedlichen Geschlechts, der will das missverstehen. Und deswegen sollte man das auch nicht allzu ernst nehmen. Noch.
Ich habe einen großen Wunsch. Ich habe in meinen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten auch die Ehre gehabt, zum ersten Mal in der Kommission der Fachmedizinischen Fachgesellschaften mitarbeiten zu dürfen für die Bundesvereinigung Trans, die zum ersten Mal auch zwei Transmenschen an den Tisch geladen hat, um die neuen Leitlinien der Behandlung, Begutachtung und so weiter, die medizinischen Leitlinien eben für Trans zu erarbeiten, die immer noch nicht finalisiert sind. Wir haben sehr dazu beigetragen, dass es zum ersten Mal einen partizipativen Prozess gab. Es gab Anhörungen, es gab eine Feedbackschleife und jetzt warten wir auf den finalen Entwurf. Was jetzt schon feststeht, ist, es wird auch da einen Paradigmenwechsel geben, der aber auch gleichzeitig für eine große Verunsicherung sorgt. Und ähnlich wie es jetzt zum Glück die IMAG gibt, die sich mit den rechtlichen Änderungen befasst, die notwendig sind, um Trans- und Intermenschen menschenrechtskonform in dieser Republik leben lassen zu können, ist es ganz wichtig, dass wir auch im Bundesgesundheitsministerium nicht nur Ansprechpartnerinnen, sondern auch Kompetenzen haben, die einen Dialogprozess zwischen medizinischen Fachgesellschaften, Krankenkassen, medizinischen Dienst der Krankenkassen und den sogenannten Betroffenenverbänden herstellt. Das wäre mein Wunsch und dass auch da auch mehr Kompetenz in den Parteien erzeugt wird und dringend eine Gesundheitsversorgung, die menschenrechtskonform ist, für Transmenschen zugänglich, niedrigschwellig zur Verfügung steht. Da würde ich mir mehr Engagement von allen Parteien wünschen.